Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Fritzi Kreller. Ich bin freischaffende Kunsthistorikerin und Kuratorin und kuratiere unter anderem die Ausstellung in der Guardini-Galerie in Berlin. Das ist der Podcast Hashtag So geht's auch, ein Projekt der Guardini-Stiftung, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir sprechen im Rahmen dieses Projektes mit Künstlerinnen und Künstlern über ihre Arbeit und ihr künstlerisches Schaffen vor, während und nach Corona, über Perspektiven, Chancen, aber auch Leerstellen, die durch die Pandemie aufgetreten sind. Ich freue mich sehr, dass wir heute an diesem novembergrauen Tag im Atelier der Künstlerin Ulrike Seibert im Prenzlauer Berg zu Gast sein dürfen und uns die Farben anlachen und entgegenleuchten. Ganz herzlichen Dank. Und so begrüße ich jetzt zu unserer achten und auch letzten Folge die Malerin Ulrike Seibert. Herzlich willkommen, liebe Ulrike, bei So geht's auch.
Ja, Fritzi, herzlich willkommen in meinem Atelier. Ich freue mich sehr, dass du hierher gekommen bist.
Ulrike Seibert studierte Malerei an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee, war Meisterschülerin bei Dieter Goltsche, ging 2000 mit einem Stipendium des Berliner Kultursenats an die Cité Internationale des Arts de Paris und lebte und arbeitete dort bis 2009 in Montreuil bei Paris und in der Bourgogne. Seit 2011 entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit mit dem Bildhauer und Zeichner Ingo Fröhlich. Mit ihm entstand auch die Idee zu gemeinsamen Ausstellungsreihen an verschiedenen Orten als Atelier Vagabond zu realisieren. Momentan zeigt die Guardini-Galerie Berlin am Askanischen Platz »Ich zeichne die Zeit, du malst den Moment« »Je dessine le temps, tu peins l'instant« eine Kooperation mit den Musées des Beaux-Arts in Sens und der Stadt Sens. Doch darauf kommen wir später noch zu sprechen. Meine erste Frage an dich, Ulrike: Wie wird man Malerin?
Ich komme aus einer kleinen Stadt im Erzgebirge, die zu DDR-Zeiten so grau war, dass ich mich gar nicht mehr gerne daran zurückerinnere. Ich habe damals als junge Frau die Manifestation und Demonstration 1989 zuerst im Fernsehen und dann direkt in Leipzig und Dresden miterlebt und war sehr beeindruckt von den Intellektuellen, unter anderem Christa Wolf, und Künstlern, die man im Fernsehen dann sah und wusste, ich möchte auch Künstlerin werden, um etwas sagen zu können, um etwas zu sagen. Damals war mir das noch gar nicht klar, dass man sozusagen Malerei studieren kann, dass es in der Großstadt den Weg der Kunst so geben kann. Ich wollte damals Schauspielerin werden und kam nach Berlin und hatte tatsächlich an der Volksbühne Berlin auch ein Praktikum gemacht und habe da für mich feststellen können, dass das überhaupt nicht meins ist. Und dass eigentlich das stille Arbeiten, für mich das rückgezogene Arbeiten, viel mehr eine Perspektive ist, um mich zu finden, um mich kennenzulernen. Und habe dann an den Abendkursen der Kunsthochschule Berlin-Weißensee so richtig klassisch Aktzeichnen und gelernt, um eine Mappe vorzubereiten, und bin dann tatsächlich 1992 an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee angenommen worden.
Ja, und nun die Frage: Welchen Weg hast du eingeschlagen? Du hast Malerei studiert oder freie Kunst?
Wie ist dieser Studiengang? Ja, es ist ganz interessant. Ich glaube, ich weiß das gar nicht. Auf meinem Diplom steht, glaube ich, freie Kunst. Aber ich würde mich ja immer als Malerin bezeichnen, jetzt gar nicht so als Künstlerin. Das interessiert mich gar nicht so sehr. Ich bin Malerin und habe also eine große und tiefe Freude auf meiner Suche nach dem Licht und den Farben. Und finde das Wort Künstlerin, ja, natürlich, man steht als Künstlerin im Leben und hat sicherlich einen kreativen Zugang zu den Dingen der Welt. Aber für mich selber bin ich eine Malerin.
Wie findet man eine eigene künstlerische Sprache?
Ja, ich würde ja sagen, das dauert hoffentlich das ganze Leben an. Also ich spreche im Moment diese Sprache, die man hier im Atelier sieht. und habe mich da auf den Weg begeben vor langer Zeit. Und das Interessante ist, ich habe ja in Weißensee eine sehr klassische Ausbildung, über die ich auch sehr dankbar bin, also über Zeichnen, Aktzeichnen, der Mensch stand im Vordergrund. Und habe irgendwann dann im letzten Studienjahr festgestellt, dass mir das nichts mehr gesagt hat, ein Modell zu malen oder zu zeichnen, dass mir die Geschichten gefehlt haben. Und ich bin jetzt keine Malerin wie zum Beispiel Neo Rauch, der jetzt so die Geschichten, würde ich sagen, in einem Bild abbildet, innere Geschichten. Das hat mich nie interessiert. Mich hat immer interessiert, dass eine prozesshafte Malerei zu entwickeln, die mich führt, in der ich reagiere. Also ich setze einen Fleck, der macht ja was auf einem Quadrat oder er macht ja was auf einer Leinwand, auf einem Papier. Und ich finde dieses Interagieren zwischen einer Linie, einem Fleck, der Farbe, ganz spannend, nicht zu wissen, wo mich der Weg des Malens eines Bildes hinführt. Also mich interessiert das Unbekannte, der Weg in einem Bild, den ich vorher nicht beschreiben kann, sondern der im Arbeitsprozess entsteht. Und dann sind das natürlich irgendwie ganz kreative, lustige Sachen, die dann entstehen können, wo ich mich selber überlisten muss, überraschen muss, sodass einfach auch was Neues entsteht. Sonst würde das langweilig werden.
Wenn du vor der weißen Leinwand stehst, wie beginnst du ein Bild? Hast du die Idee oder entsteht sie in dem Prozess, so wie du es gerade andeutetest?
Ja, ja, das ist eben genau das Interessante. Also das entsteht im Prozess. Ich habe keine festgelegte Idee, wenn ich anfange. Ich weiß natürlich irgendwie oder kenne meine Technik, in der ich arbeite. Aber eine Idee, nein, die habe ich nicht. Das ist das Schöne.
Wie würdest du denn deine Technik denn beschreiben? Gibt es da auch künstlerische Vorbilder, Maler, die du deine geistigen Väter nennen würdest?
Na, Mütter. Also, wenn natürlich Mütter als Malerin. Das ist mir jetzt so ganz wichtig. Na, es sind natürlich viele Männer, die wir als Maler und bildende Künstler kennen. Und auch da habe ich als junge Frau der Kunstgeschichte auf die Spur gegangen und habe natürlich die Reisen gemacht, die man dann als junge Künstlerin und Studentin macht, natürlich nach Italien. Und habe dann relativ zum Ende meines Studiums die amerikanischen Expressionisten kennengelernt. Die waren mir vorher gar nicht so bekannt. Und das war für mich eine Entdeckung. Also natürlich auch in anderen künstlerischen Sujets, wie zum Beispiel John Cage, der absolut für mich eine Entdeckung war, um zu wissen, dass es so etwas in der Kunst auch geben kann. Also eine Freiheit, die im Denken und was sich auch im Malprozess dann widerspiegelt. Und dass es das resultatfreie Arbeiten geben kann. Und dass es dieses Arbeiten für mich eben doch an einen sehr, würde ich mal so nennen, spirituellen Prozess schon fast oder inneren Prozess gebunden ist. Und viel weniger an diesen Anspruch, jetzt mit dem fertigen Bild in die Welt zu gehen. Also das hat mich nie interessiert. Der Weg ist das Ziel.
Das heißt, du gehst auch der Frage nach Kalkül und Zufall in deinen Bildern.
Ja.
Und lässt sich überraschen von dem. Gibt es auch Unfälle in der Malerei?
Die Unfälle sind das Beste. Also ich würde das dann eher gar nicht so Unfall nennen, sondern wirklich Zufall, wie du das schon so schön gesagt hast. Und das ist wirklich der Zufall, den ich interessant finde und der auch meine Arbeit weiterführt. Natürlich wird man den bewusst oder unbewusst auch provozieren, sicher. Aber das sind dann die psychologischen Prozesse, die natürlich ganz spannend auch sind.
Wir sitzen ja hier in deinem Atelier in einem Raum, wo die Rottöne, Violett und Blau überwiegen. Würdest du auch sagen, dass es in deinem malerischen Schaffen sowas gibt wie Epochen, wo du verschiedenen Farben zugetan bist oder dich verschiedenen Farben auch als Thema gewidmet hast? Oder malst du in der ganzen Palette der Farben immer zu jeder Zeit?
Das ist auch eine spannende Frage, die ich manchmal gar nicht so recht zu beantworten weiß. Ich merke für mich, dass meine Malerei und somit auch die Farbpalette abhängig ist vom Licht. Und ich bin eine Chercheuse, eine Suchende nach dem Licht. Und es ist vielmehr das Licht, was den Griff zu den Farben verändert. Und ich habe ja in den letzten 10 Jahren sehr viel auch mit meinem Kollegen und Mann Ingo Fröhlich auch in Südfrankreich gearbeitet. Zuvor, wie du das gesagt hast, lange in der Bourgogne, wo ja ein sehr klares, wunderbares Licht ist. Und das sind eigentlich die Faktoren. Hier in Berlin ist es doch ein sehr blaues, kühles Licht und oftmals für mich gar nicht so inspirierend. Ich bin wirklich, wie du es zu Beginn schon sagtest, von diesem Atelier Vagabond für mich sehr abhängig, um immer wieder genug aufzunehmen im Außen, was ich dann auch im Atelier verarbeiten kann.
Das heißt, dem Berliner Grau setzt du ein Rot, Rosé, Pink
entgegen. Ja, dem setze ich sowas entgegen. Ich meine, ich versuche das dann auch teilweise aufzunehmen, oder das kann man leider eben gar nicht so bewusst steuern. Das ist tatsächlich dieser unbewusste Einfluss vom im Licht sein, was meine Malerei beeinflusst. Und die großen Schritte habe ich immer in Frankreich gemacht.
Ja, du bist ja nicht nur Malerin, sondern auch zusammen mit Ingo Fröhlich Vorsitzende des Künstler- und Projekthauses Torstraße 111. Ihr kuratiert Ausstellungen und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten internationalen Künstlergruppen, Vereinigungen. Ihr habt dort eine Residenz für Künstler, die dort in dem Haus ihre Ateliers haben und arbeiten. Welche Aufgabe siehst du in diesem Verantwortungsbereich auch in deinem Leben, parallel zum Künstlerinsein, der ja auch einen nicht unwesentlichen Teil deiner Energien bindet?
Oh ja, wir haben ja gerade sind gerade dabei, dieses wunderbare Buch Torstraße 111 nun endlich zum Abschluss zu bringen. Gestern waren wir in der Druckerei und auch du, liebe Fritzi, da möchte ich dir natürlich auch nochmal danken, hast da einen großen Beitrag geleistet, dass dieses Buch entstehen durfte. Ich bin vor 10 Jahren über Ingo Fröhlich in dieses Haus gekommen, habe bis heute nicht mein Atelier dort. Und mich hat eigentlich dieser politische Ansatz daran interessiert, dass es eben nach wie vor schwer ist, für Künstler in diesem Spagat zu leben, diese Ansprüche von Mietforderungen zu bedienen und andererseits eben doch eine freie, unabhängig, so einen freien Geist zu bewahren, um arbeiten zu können. Unabhängig von Herkunft und Portemonnaie. Und ich glaube, das ist für mich eine sehr idealistische Einstellung, die mir auch wichtig ist. Ich finde, dass Kunst auch Menschen machen dürfen, die jetzt nicht aus vermögenden Familien kommen oder die einen finanziellen Background haben, der manches sicherlich erleichtert. Und ich glaube zutiefst an die kreative Kraft der Menschen und gebe gerne einen Teil meiner Zeit her, um das auch zu ermöglichen. Natürlich immer in Abhängigkeit, in dem Fall von einem sehr wohlwollenden Besitzer dieser Immobilie, der das immer mitgetragen hat. Und wir verwalten das mit sehr viel Energie und Aufwand und federn natürlich auch sehr viel ab.
Ja, in der Zeit der Pandemie hat dich ja nicht nur als Malerin auch Corona getroffen, sondern auch in diesem Künstlerhaus. Wie bist du über diese Zeit des ersten Lockdowns gekommen, beziehungsweise wie schaust du jetzt in die Zeit dieses zweiten Lockdowns hinein? Welche Einschränkungen gibt es da für deine Arbeit, für die Arbeit des Künstler- und Projekthauses Torstraße 111?
Ja, Corona. Also viele Kollegen haben mir erzählt, dass sie den ersten Lockdown von Corona eben so ganz intensiv im Atelier und ganz dankbar erlebt haben. Mir ging es nicht so, weil wir beschäftigt waren, dieses Buch zu planen und zu entwickeln. Und das war für mich eine sehr arbeitsreiche Zeit. Was ich jetzt merke, der Sommer ging ja und man konnte so seiner Wege gehen, war natürlich das draußen auch anders möglich. Ich finde, dass es jetzt schwer wird. Also die Corona-Hilfen, Soforthilfen, die das Land Berlin Anfang des, also im März, April zur Verfügung gestellt haben, die waren wirklich sehr großzügig und auch sehr erleichternd, muss ich sagen. Jetzt sieht die Situation anders aus. Wir sind, wie ihr das ja jetzt, wie wir das natürlich jetzt richtig merken, wir wissen ja noch nicht, ob wir am 4. und 5. Dezember unsere Ausstellung eröffnen können. Jetzt finde ich es schwer und ich merke, es wird auch sehr belastend, weil wir nicht wissen, für was arbeiten wir. Also Malerei, Kunst hat ja viel mit Sichtbarkeit zu tun. Und natürlich malen die meisten oder schaffen die meisten Künstler auch im ersten Schritt für sich. Aber der zweite Schritt hat ja immer etwas mit einer Verbindung mit dem Außen und den Menschen zu tun. Also wir geben uns ja den Menschen über unsere Kunst. Und wenn das abgeschnitten wird, wie es jetzt der Fall ist, ist das schwer. Und ich finde, das so zu tragen und auszuhalten und eben auch nicht zu wissen, wie es finanziell weitergeht, schon nicht einfach. Und dennoch möchte ich auch dazu sagen, dass wir natürlich in Deutschland immer noch in einer Situation sind, die im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn, zum Beispiel Frankreich, ja, das ist ja das Paradies immer noch, ne? Also in Frankreich müssen Ausgangsscheine ausgedruckt werden und die Bevölkerung ist weitaus mehr ermüdet und weitaus mehr gestresst auch, als wir es doch hier sind. Ist das reicht das? Vielleicht könnte ich auch sagen, dass es wirklich, dass viele meiner Kollegen und auch der jungen Kollegen, und das merke ich natürlich auch in der Torstraße 111, Puppenspielerinnen, nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich möchte diesen Podcast auch gerne als Plattform nutzen, um nochmal ganz eindringlich die Politik zu bitten und, wenn ich mir das anmaßen darf, auch aufzufordern, endlich zu reagieren. Es ist nicht damit getan, dass Künstler angeboten bekommen, sich soziale, ich möchte Hartz IV das Wort nicht mal in den Mund nehmen, aber dass das nicht die Lösung sein kann, dass Künstler in solche Abhängigkeiten gezwungen werden, sondern ich bitte wirklich um eine große finanzielle Unterstützung der Kunstschaffenden.
Könntest du dir diese Unterstützung vorstellen?
Naja, also entweder in Form, wie das ja jetzt angekündigt wurde, aber immer noch nicht durchgeführt wurde, dass nochmal ein Betrag überwiesen wird, also dass man sich dann nochmal um eine bestimmte Summe bewerben darf oder eben über eine Grundsicherung. Aber diese Stipendienlotterie, die jetzt in den letzten Monaten über den Kunstfonds in Bonn und auch über den Senat Berlin herausgegeben wurde. Also das finde ich schon ein bisschen zynisch. Also es ist ja kein Jahrmarkt, wo man jetzt ein Los zieht. Es ist
wirklich eine Klassenlotterie.
Eine Klassenlotterie. Und ich meine, wenn dann auch Netzwerke nicht mehr ganz transparent sind, finde ich das schon sehr merkwürdig und auch bitter. Also gerade wir, die jetzt dieses Kunsthaus seit 20 Jahren betreiben, wir haben noch nie eine Unterstützung bekommen vom Berliner Senat. Also das ist alles ehrenamtlich.
Und trotzdem muss man ja sagen, dass im Sommer der Lockerung ihr auch das Glück hattet, 2, 3 Ausstellungen in eurem Haus durchzuführen. Yeah. Mit Hygienekonzept, natürlich mit der großen Möglichkeit im Hof, die Leute auch zu beherbergen. Da konnten nur einzeln die Leute eintreten in die Ausstellung. Also das heißt, ihr habt über den Sommer ja trotzdem euer Haus weiter betreiben können.
Ja gut, das ist natürlich als Leiter, also für die Ausstellungen, die wir geplant hatten in diesem Jahr, konnten wir durchführen aufgrund dieser wunderbaren Situation in der Torstraße 111. Andererseits ist es natürlich auch so ein, muss ich auch so sagen, auch so das Risiko tragen. Und wir haben uns entschieden, das zu tun, aber das haben wir natürlich auch persönlich getragen. Also in einer freundlichen Aufforderung natürlich unsere Besucher und Besucherinnen mit uns diese Hygienekonzepte einzuhalten. Aber ich meine, eigentlich wussten wir auch nie, was ist jetzt eigentlich legal und möglich und was nicht. Und wir haben uns dann dafür entschieden, die eingeladenen Künstlerinnen natürlich zu zeigen. und persönlich ständig dabei zu sein und darauf zu achten, dass wirklich aus diesem Verantwortungsbewusstsein diese Hygienemaßnahmen auch eingehalten werden. Aber die Leute sind ja auch waren alle sehr verständig.
Also und jetzt hängt ja wie ein großes Damoklesschwert die Frage über dem Haus eigentlich, wie geht's weiter? Habt ihr da schon Ideen jetzt in dem Konzept? Kann man planen mit Corona? Kann man eigentlich noch nicht planen? Oder ist man nee, quasi man in der Motivation ausgebremst? Ja.
Also das ist natürlich, tatsächlich, wir sind völlig ausgebremst, muss ich sagen. Also das ist ja auch eine Kraftgeschichte, also die ich auch zuvor schon angesprochen habe, jetzt für unsere Ausstellung in der Guardini-Stiftung. Eine Ausstellung ist ja nicht so, dass ich jetzt, also liebes Publikum, man trägt ja jetzt nicht ein Bild und hängt das irgendwie, stellt das aus, sondern man muss sich das vorstellen, eine Ausstellung bedarf ja einer großen Vorarbeit, einer monatelangen Vorarbeit und einem sehr großen finanziellen Aufwand. Also die Bilder möchten gerahmt werden, sie müssen fotografiert werden von professionellen Fotografen. Das ist Bilder zu rahmen, ist finanziell sehr aufwendig. All das spielt Transport. All das spielt ja eine Rolle. Und für uns Künstler ist eine Vernissage ganz wichtig. Das ist natürlich einmal dieser Endpunkt dieser ganzen Arbeit, die man auf sich nimmt, um diese Ausstellung sozusagen auch zu hängen, vorzubereiten, auszuwägen. Und es ist natürlich so ein festiver Moment, das zu feiern. Aber andererseits ist das ja auch der Moment, wo wirklich die Professionalität, die Kunstszene zusammentrifft und wo man auch mit Kolleginnen und Kollegen in Kontakt kommt und wo natürlich auch mögliche Käufer das sehen, was man da ausstellt, was man zeigt. Und wenn das so wegfällt, fällt einfach ein großer Anteil weg, weil es gibt natürlich dann Besucherinnen und Besucher, die sich die Ausstellung angucken. Aber das Gros am Publikum, das kommt natürlich zur Vernissage.
Welchen Wandel in deiner Arbeit, würdest du sagen, hat die Pandemie gebracht? Oder gibt es da einen Wandel? Gibt es eine Veränderung? Sind diese Reflexionen auch in dein künstlerisches Arbeiten mit eingeflossen? Oder kannst du trotzdem von einem Kontinuum deiner Arbeit sprechen?
Naja, ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass ich von einem Kontinuum meiner Arbeit sprechen würde. Natürlich ist das dadurch, dass meine Malerei ja sehr auf das Unbewussten auch arbeite, wird man das sicher irgendwie auch sehen können oder rein interpretieren können, aber ich glaube das nicht. Also das interessiert mich schon, einfach der Weg, der mehr mit mir zu tun hat als jetzt mit dem Außen. Es ist ja keine politische Malerei in dem Sinne, die ich fabriziere.
Aber schon eine Malerei, die aus der Unmittelbarkeit, aus der Geste, aus dem immer aktuellen Verarbeiten auch deiner persönlichen Situation heraus geschieht?
Naja, nun denke ich, aber wir reden jetzt so Corona und das ist auch wirklich eine gefährliche Krankheit und ich denke für Risikogruppen und vielleicht auch schon für mich und uns, ich möchte nicht krank werden, aber ich hüte mich auch davor, das jetzt so zu dramatisieren. Also wir Menschen in der Menschheit sind immer mit Krankheiten und Pandemien konfrontiert gewesen. Es gibt keine Absicherung im Leben. Also ich hoffe, dass das jetzt 1-2 Jahre sind und dann wird ja die Welt irgendwie auch gerne weitergehen und hoffentlich auch überwunden.
Was machen solche besonderen Zeiten mit uns Menschen und mit dir als Künstlerin?
Also, ich denke, dass mit uns Menschen macht das was ganz Gutes, was ganz Tolles. Das bringt uns eigentlich, meiner Meinung nach, zurück in die richtige Stellung. Also, dass eben nicht alles kontrolliert sein kann, was das Leben betrifft. Also, wir sind ja gefangen in einem völligen Kontrollwahn als moderner Mensch oder moderne Menschheit, die meint, über der Natur und über dem Leben dermaßen zu stehen. Und ich glaube, das große oder die große Chance, die uns diese Pandemie bietet, ist, doch unseren Platz auch als Wesen in der Natur und als eingeordnetes Wesen in der Natur wieder ehrlicher zu sehen und zu begreifen, dass wir eben nicht alles in der Hand haben. Und das ist vielleicht auch meine Kritik am Umgang im Moment. Wir haben eine Riesenchance als Menschheit, ein bisschen einen Gang runterzuschalten und zu begreifen, dass es so ja nicht weiterging. Und interessanterweise ziehen die Delfine wieder an die Küsten. In Venedig kann man wieder den Meeresboden sehen. Und die Natur hatte die kurze Verschnaufpause, sich ansatzweise ein bisschen zu erholen. Und ich denke, das sollte für uns wirklich eine große Motivation sein, das Leben, menschliches Leben, auch moderner und anders gedacht werden kann. Und weg von dieser heiligen Kuh Wirtschaftswachstum, sondern dass diese Pandemie uns die Chance gibt, wieder auf mehr auf innere Werte und natürlich in diesem Sinne auch auf die Kunst zu schauen. Das würde ich mir wünschen.
Kommen wir noch einmal zurück zur Malerei, zu deiner Arbeit. Welche Themen berührst du mit deiner Malerei und was ist für dich wichtig, wenn du deine Bildideen, deine Bilder entwickelst und auf die Leinwand bringst?
Naja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass es gar nicht so die Bildideen sind, sondern dass es wirklich dieser Prozess, oder dass es für mich dieser Prozess ist.
Du arbeitest ja auch in verschiedenen Techniken, also
ja.
Öl auf Leinwand, es sind Collagen, es sind Papierarbeiten, es ist immer Malerei, aber trotzdem in unterschiedlichen Medien arbeitest du. Gibt es da auch sowas wie, wenn ein Stau entsteht, dann arbeitest du nicht auf der Leinwand weiter, sondern dann gehst du mehr in die Collage und in die Zeichnung? Oder gibt es da einen alternierenden Rhythmus? Oder wie wählst du dir dieses Medium, in dem du arbeitest, aus?
Na, viel instinktiver, als man das jetzt vielleicht so erklären kann. Für mich ist das Schöne und die Freiheit in meinem Beruf, dass ich das wirklich ganz unreflektiert im Sinne von Planung angehen kann. Und diese Freiheit, das ist eigentlich für mich die Freiheit der Kunst, dass ich meinem Inneren folgen darf und gar nicht das jetzt so über den Kopf entstehen lasse, doch vielmehr aus einem künstlerischen oder aus diesem Inspirare, aus einem Impuls heraus, wirklich aus dem Geistigen von Spirit. Das ist, glaube ich, für mich das Schöne.
Mhm. Und trotzdem, Arbeiten. Wenn ich auf dein Werk schaue, entstehen ja so etwas wie, wenn man es nennen darf, Serien auch. Ja.
Yeah.
Gerade auch in den Collagen. Es gibt immer wieder Zyklen, die entstehen und die dann auch irgendwo einen Anfang haben und ein Ende. Wann setzt du das? Oder?
Vieles ist, das stimmt. Natürlich, ich setze mir dann schon ganz bewusst, wähle ich mir ein Thema, das ist wohl wahr. Also natürlich gehe ich wähle ich, ob ich jetzt mit Papier arbeite, also Malerei und Collage auf Papier, damit gerade mich beschäftige oder Öl auf Leinwand. Und manchmal sind diese Wahlen ganz merkwürdig, aber hier in Berlin arbeite ich viel auf Leinwand. Und natürlich praktischerweise diese Papierarbeiten viel auf Reisen. In diesem Atelier Vagabond, was ich mit meinem Kollegen Ingo Fröhlich seit 10 Jahren verfolge. Und das ist dann schon eine Entscheidung, zu sagen, so, ich probiere jetzt das mal aus, eine Serie von 20 oder 40 Collagen herzustellen, mal sehen, wie weit ich komme. Aber ich möchte mir da auch nicht so eine Zwanghaftigkeit auferlegen, sondern das darf auch frei sein. Und das Schöne ist ja, dann entdeckt man ja auf diesem Weg zu den 20 Collagen dann auf einmal was ganz Neues und dann entsteht eine Kreuzung und man biegt wo ganz anders ab und kommt vielleicht wieder und oder ich komme dann wieder bei der Malerei auf Leinwand an und von der Leinwand zurück aufs Papier. Das sind einfach diese spannenden Wege und die möchte ich mir nicht so vorplanen. Die dürfen
vielleicht
entstehen.
Ist es ja auch diese Idee des Atelier Vagabond, dieses Reisens, sowohl des Reisens auf der Leinwand, des Reisens mit dem Stift und der Schere, als auch an die verschiedenen Orte, die
das der Flanieren, immer wieder das Flanieren auf dem Papier. Ja, die Sehnsucht ist ja auch toll. Also man kann natürlich über künstlerische, oder ich kann über künstlerische Arbeit natürlich auch meine Sehnsucht nach dem Süden verarbeiten.
Gibt es ungemalte Bilder, die du als Sehnsucht in dir trägst?
Nein. Ich bin eher sehr glücklich und erstaunt, dass ich das überhaupt schon so weit gebracht habe für mich als Künstlerin. Wer hätte denn gedacht, dass ich mal so große Bilder malen werde? Das ist für mich schon so ein schönes Erstaunen, dass ich mich zwar freue auf all die Bilder, die sich noch über mich zeigen wollen und über mich entstehen möchten, aber ich möchte das nicht so, nö, also das darf einfach passieren.
Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Stichpunkt, die Frage des Formates. Was ist da der Impuls? Ob du ein großes Format wählst oder ein kleines Papier oder...
Ich möchte den Menschen, die selber nicht in der Malerei unterwegs sind, gerne sagen, dass es doch auch ein Kraftakt ist, große Bilder zu malen. Also es ist Physik. Und... ja, das hat was mit Tagesform zu tun, ob ich das schaffe, so wirklich in eine große Leinwand zu gehen. Und natürlich ist da auch dieses Zögern ein anderes, als wenn ich jetzt mir eine kleine Papierarbeit vornehme. Also da geht ist das natürlich viel leichter, jetzt auch zu scheitern, weil das Scheitern spielt ja auch eine große Rolle in meinem Werk. Also dass es eben nicht wie geplant wird und dass man natürlich auch, oder dass ich eben auch Sachen dann in die Tonne stopfen kann. Ja. Und wenn ich ein großes Bild bearbeite, das zieht sich ja auch über Zeiträume hinweg, das kann manchmal 1-2 Jahre dauern, würde es natürlich schon... ist das schon eine Frage, dass ich dann auch sorgsam damit umgehe, weil eben auch schon so viel Arbeit drinsteckt.
Und das ist ja Lebenszeit, die sich einschreibt in die Mahlzeit, in das Bild.
Das ist schön gesagt, ja, so ist das. Und da gehe ich natürlich vorsichtiger damit um oder bewusster vorsichtiger ist falsch, weil das ist ja auch schon wieder eine Falle. Dann wird man vor einem Bild vorsichtig. Das ist ja der Tod der Malerei. Also das geht immer wieder auch um diese Rücksprache mit mir selber. Sagen so, jetzt motiviere ich mich hier voller Mut wieder reinzugehen und gehe in das Risiko auch natürlich was zu zerstören, was ich mir da monatelang malerisch aufgebaut hatte. Aber das gehört dazu. That's the game.
Ja, und in eurer Ausstellungsserie Je dessine le temps, tu peins l'instant, malst du ja den Moment. Es ist also quasi immer wieder eine Schichtung, eine Überlagerung des Moments, der unmittelbar in deine Malerei einfließt. Wie würdest du das sehen, diesen Gegenpart zu den Zeichnungen von Inge Fröhlich jetzt in der aktuellen Ausstellung, die wir in der Guardini-Galerie zeigen?
Der Gegenpart, den sehen wir beide ja gar nicht so. Der Gegenpart ist, dass Ingo Fröhlich ein Zeichner ist und mit Bleistift auf Papier arbeitet, schwarz-weiß, und ich die Malerin bin. Aber interessanterweise finden wir beide ja viel mehr Gemeinsamkeiten. Und das war das, was uns vor 10 Jahren auch aneinander oder an der Arbeit eines jeden völlig fasziniert hat. Also, dass wir beide mit dem Le Vide, würde man auf Französisch sagen, die Leere, mit der Leere, mit Doppel-E, also mit der Leere arbeiten. Das Unbemalte im Bild spielt ebenso eine große Rolle wie das Bemalte. Also die weiße Fläche, der Hintergrund, verbindet die Farbinseln, so würde ich das nennen. Also, und bei Ingo Fröhlich ist es dasselbe, der Strich teilt das Weiße und den weißen Hintergrund. Also wir sind beide Künstler, die nicht ein Bild zumalen, sondern es geht um den Leerraum.
Es ist ein Offenlassen. Aber wenn ich auf die Linie schaue von Ingo Fröhlich, ist es ja so etwas wie eine seismografische Aufzeichnung. Und du gehst ja mit dem Duktus der Farbe, mit der Überlagerung, mit der Schichtung auf dein Bild und nennst es natürlich auch den Moment, den du malst.
Ja, das ist dann vielleicht auch so eine Temperamentfrage. Ich bin die Malerin und komme ja aus der Wahlheimat Frankreich. Ingo Fröhlich ist norddeutsch, also ist auf der Insel aufgewachsen, und ich glaube, die Beobachtung von Meer Und Wasserspuren am Strand hat ihn natürlich geprägt. Aber da, liebe Fritzi, müsstest du tatsächlich den Zeichner fragen. Ich möchte und kann dazu gar nicht so viel sagen.
Müssen wir vielleicht auch gar nicht sagen, denn diese Ausstellung mit Bildern und Collagen von dir, Ulrike Seibot und Ingo Fröhlich, ist noch zu sehen in der Guardini-Galerie am Askanischen Platz und zwar bis Anfang März. Die Ausstellung ist geöffnet von Montag bis Freitag, 13 bis 18 Uhr, so uns der Dezember auch diese Öffnungszeiten zulässt, was wir ja sehr hoffen. Es gibt Veranstaltungen, schauen Sie auf unserer Website www.guardini.de nach. Und da möchte ich an dieser Stelle mich ganz herzlich, liebe Ulrike, bei dir bedanken für dieses Gespräch, für die Einblicke in deine Arbeit, in dein Atelier, das du uns hier eröffnet hast. Und gleichsam danken möchte ich auch noch der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, durch die dieses Projekt gefördert wird. Das war nun die letzte Folge von Hashtag So geht's auch. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank auch dir.